Deutschlandfunk zur Diskussion.
Gas und Benzin sind teurer geworden, der Strompreis entwickelt sich nach oben, Lebensmittel kosten mehr. Und das alles unter anderem deswegen, weil Russland kaum noch Gas liefert. Als Druckmittel gegen die westlichen Staaten, die an der Seite der Ukraine stehen. Die Bundesregierung reagiert darauf, sie schnürt Hilfspakete. Menschen gehen auf die Straße, Mittelständler sorgen sich um ihre Existenz. Ja, und es wird auch heftig diskutiert über längere Atomlaufzeiten, über Preisdecke, über Gewinnabschöpfung. Wir wollen einen Schritt zurücktreten und fragen, wie gelingt in dieser Zeit, in dieser Stresssituation, gesellschaftlicher Zusammenhalt, so wie es Kanzler Olaf Scholz und auch sein Vizekanzler Robert Habeck immer wieder beschwören. Das besprechen wir. Wir zeichnen am Mittwochnachmittag auf. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Roland Ermer, er ist Bäckermeister in Bernsdorf in Sachsen, in der Oberlausitz, der oberste Bäckermeister in Sachsen sozusagen, zugeschaltet aus dem Urlaub. Auch in Sachsen beheimatet ist Ratsch Kolmorgen, Soziologe an der Hochschule Zittau-Görlitz. Da erreichen wir ihn auch per Leitung. Und in unserem Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte begrüße ich zwei weitere Gäste. Laura Christine Krause, Sozialwissenschaftlerin, die für die gemeinnützige Organisation More in Common arbeitet. More in Common, mehr gemeinsam. Und bei ihr ist Maximilian Stockhausen, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft. Ihnen allen herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Schönen guten Tag.
Am Montag, da wurde ja in Leipzig demonstriert, von links, auch von rechts, sicherlich auch von der Mitte. Und da sagte ein Mann einem MDR-Reporter, es betrifft jetzt alle. Herr Ermer, als Bäckermeister, da stehen Sie ja auch in der Filiale. Sie sind auch CDU-Mitglied, Sie sprechen viel mit Menschen. Kommen Ihnen solche Aussagen bekannt vor?
Na, absolut. Es ist wirklich im Augenblick eine ganz miese Stimmung, weil jeder wirklich mittlerweile Angst hat. Es gibt nicht nur eine gewisse Grundangst, sondern es ist jetzt wirklich so, dass man in den Betrieben miteinander diese Angst verspürt. Wird es uns in einem Jahr noch geben? Werden wir das überleben? Und das wirkt sich natürlich auf alles aus, auf die Beziehung in der Familie, im Arbeitskollektiv und so weiter. Und das ist tatsächlich jetzt eine Grundstimmung, die sich zu verfestigen scheint.
Wie reagieren Sie darauf, wenn Ihnen solche Sorgen angetragen werden?
Naja, man kann sie nur ernst nehmen. Also mir geht es ja als Betrieb genauso. Vor einem Jahr hätte ich Ihnen gesagt, noch 3 Jahre, ich kann den Betrieb meiner Tochter schenken und alles ist gut. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, ob es mich in einem Jahr noch gibt. Das weiß ich nicht. Und selber hat man ja praktisch keine Möglichkeiten zu reagieren. Das ist ja das, was einen so hilflos macht und wodurch dann auch so eine Angst ja immer mehr Nährboden bekommt, dass man als Unternehmen, als Unternehmer mit seinen Leuten ja im Prinzip nichts machen kann. Ich bin nun mal auf die Rohstoffe angewiesen, die durch die Decke gegangen sind. Jetzt haut es uns die Energiekosten um die Ohren, die Lohnsteigerungen, die dieses Jahr schon waren und noch kommen. Das ist alles nicht weiterzugeben. Und es liegt nicht an unternehmerischen Fehlern oder Fehlentscheidungen, sondern es liegt einfach daran, dass die Rahmenbedingungen nicht mehr da sind, um so ein Unternehmen, und das geht ja nicht bloß mir so, das geht ja vielen anderen Handwerkern auch, dass man das nicht mehr profitabel führen kann. Und das ist ja das, was dann diese Wut hochkommen lässt und auch diese Angst, dass man sagt, Gott, was soll hier werden? Wie soll das weitergehen? Und ja, im Augenblick ist das wirklich eine blöde Situation.
Herr Kolmorgen, mit dem Blick des Soziologen, wenn Sie das hören, was Herr Ermer da beschreibt, wie sehen Sie das? Wie würden Sie die aktuelle Situation beschreiben?
Ich muss gestehen, ich glaube, dass es gar nicht so ganz einfach ist, weil ich das Bild, das Herr Ermer gerade gezeichnet hat, nicht vollständig teilen kann. Also ich habe das auch hier und da gehört, kenne auch Betriebe, die tatsächlich in Schwierigkeiten sind. Aber ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass Stand heute, jetzt so wie wir zusammensitzen, dass eine Wahrnehmung ist und, wie haben Sie es formuliert, Wut und Angst, die quer durch die Bevölkerung geht. Also es gibt auch genug Menschen, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite und lebe, die das jedenfalls nicht artikulieren würden. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es klug ist, aus einer politischen Perspektive heraus, dass wir das relativ schnell, diese schwierige Situation, mit der wir es ja ohne Frage zu tun haben, dass wir die so dramatisieren, dass mit solchen hochemotionalen Begriffen wie Wut und Angst eine Situation jedenfalls miterzeugt werden kann. Ich formuliere das ganz vorsichtig, die eher Menschen in ihrem Handeln lähmt und sie nicht darauf vorbereitet, sie nicht befähigt, mit dieser schwierigen Situation, die wir ohne Frage haben, mit der produktiv umzugehen. Und ich glaube, das geht. Und ich glaube im Übrigen auch, bin davon überzeugt, dass die Lage nicht so schrecklich ist, dass wir sie nicht gestalten, dass wir nicht mit ihr umgehen, dass wir sie nicht bestehen können.
Frau Krause, wie schauen Sie darauf, auf das, was wir jetzt gerade gehört haben? Auf der einen Seite Sorgen, auf der anderen Seite Herr Kollmorgen, der sagt, das würde auch lähmen und wir müssen eigentlich in eine andere Situation kommen. Wie schauen Sie gerade im Moment auf dieses Bild, was sich da bietet?
Ja, ich glaube, beides ist richtig. Also die Organisation, für die ich arbeite, Morgen Common, wir haben uns dem gesellschaftlichen Zusammenhalt verpflichtet und wir forschen auch selber dazu. Und haben gerade vor ein paar Tagen neue Umfragedaten aus dem Juli veröffentlicht. Und das ist genau das Bild, das sich uns zeigt. Also 99% der Menschen in Deutschland, also wirklich fast alle, sagen, dass sie die Auswirkungen der Preise spüren. Aber das trifft die Menschen natürlich in unterschiedlichen Lebenslagen und in unterschiedlichen Situationen. Sag ich mal, vergleichbar mit der Corona-Pandemie, die hat die Menschen auch in unterschiedlichen sozialen oder auch ökonomischen Lagen getroffen. Ich glaube, der Unterschied jetzt in der Situation, in der wir uns gerade finden, ist, mir sagte gestern ein Gesprächspartner, die deutsche Gesellschaft ist so ein bisschen wie ein Boxer in der dritten Runde. Also wir sind nicht mehr ganz frisch. Wir haben vielleicht auch schon ein blaues Auge abbekommen in der Corona-Zeit oder eine geprellte Rippe. Und uns steht jetzt mit dieser neuen Krise ein sehr frischer Gegner gegenüber, wenn ich das mal so sagen darf. Dem wir uns jetzt stellen müssen. Und das fand ich so als Bild eigentlich ganz treffend.
Herr Stockhausen, als Ökonom, können Sie mit diesem Boxerbild in der dritten Runde was anfangen?
Ja, ich finde, das ist eine zutreffende Beschreibung der Situation. Wir kommen aus der Corona-Krise direkt in die nächste Krise hinein, die einen exogenen Schock darstellt, sprich, das war vorher alles nicht absehbar, dass das jetzt uns als nächstes folgen wird. Und ich würde das, was Herr Ermer sagt, schon auch ernst nehmen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele aus dieser Verunsicherung über die Zukunft, über das, was man selber nicht in der Hand hat, jetzt an der Stelle, in weiten Teilen, man kann natürlich darauf reagieren, dass man solche Gefühle auch als Unternehmer, der einfach keine Schraube mehr sieht, an der er drehen kann, um mit der Situation fertig zu werden, zunächst Wut und auch Angst und Sorgen über die Zukunft spürt. Und diese zunehmenden Zukunftssorgen, das ist etwas, das man in aktuellen Umfragen aus diesem Jahr in breiteren Teilen der Bevölkerung sieht. Wir haben beispielsweise von der Bertelsmann Stiftung aus dem Mai, und da war die Situation auch schon angespannt, aber noch nicht so wie jetzt, eine Umfrage, da haben beinahe 46% oder um genau zu sein 48% waren es, geäußert, Zukunftssorgen zu haben. Daher ist das aus meiner Sicht durchaus eine ernstzunehmende Situation. Aber, und das ist das, was uns zuversichtlich stimmen könnte, es gibt natürlich Reaktionen darauf durch die Bundesregierung. Wir haben jetzt das dritte Entlastungspaket gesehen. Und auch wenn da einige Maßnahmen, wie beispielsweise der Strompreisdeckel, der hoffentlich auch den Bäckereien in Deutschland helfen wird, die zumal unter dem Versorgertarif sind, dass wir uns da auf einen besseren Pfad bewegen können. Aber wir wissen halt noch nicht, was die Bundesregierung da genau plant. Und das erzeugt natürlich zusätzliche Verunsicherung und da sollte bald Klarheit geschaffen werden.
Mhm. Herr Ermer, vermissen Sie diese Klarheit oder können Sie vielleicht auch ein bisschen Zuversicht teilen, dass da vielleicht auch noch was kommt, dass es vielleicht auch noch weitere Unterstützung gibt, auch für Bäckereibetriebe, wie Sie die haben?
Das hoffen wir natürlich als Gemeinschaft alle, weil es ist natürlich dann nicht unbedingt Zukunft oder es sorgt nicht für Zuversicht, wenn man dann solche Sendungen sieht wie gestern bei Maischberger und unser Wirtschaftsminister dort anfängt, irgendwelches Zeug zu erzählen, mit dem ich also da wirklich denke, das sollte er sich sparen.
Sie meinen, aber, als es um die Frage ging, ob er mit einer Insolvenzwelle rechnet?
Ja, dass wir dann, da gibt es halt Branchen, die hören einfach auf zu produzieren und dann fangen die in 2 Jahren wieder an oder so. Das ist natürlich alles völliger Quatsch. Es ist tatsächlich so, dass wir darauf angewiesen sind, dass hier Hilfe geleistet wird und dieser Strompreisdeckel oder Gaspreisdeckel wäre da eine gute Möglichkeit. Es ist halt alles vage und deswegen sage ich ja, wir haben meiner Ansicht nach eine Chance, aus dieser Sache rauszukommen, weil es gibt Strom und es gibt ja auch Gas. Aber es muss jetzt endlich, es müssen einfach Fakten auf den Tisch, was da passiert. Und dieses immer längere Verschieben, das hilft halt niemandem. Und da kann ich eigentlich nur noch mal dringend darauf hinweisen. Es gibt jetzt schon Kollegen, die sagen, wie soll ich das machen? Ich habe 2,5 Millionen vor 2 Jahren investiert, ich muss meine Kredite zurückzahlen. Die Einkaufspreise sind 40-50% hochgegangen bei unserem Material. Jetzt kommt eine Verfünffachung des Energiepreises. Ich kann es nicht mehr. Und die gehen in den nächsten Monaten einfach pleite. Auch wenn da Habeck denkt, dass die hören auf zu produzieren. Nee, die gehen pleite. Und da gehen ganze Lebenswerke kaputt. Und dass solche Menschen, die nach der Wende schon einmal mit Null angefangen wirklich ja Angst haben davor, was da passiert, was da kommt. Das kann ich eigentlich nur verstehen. Ich hoffe, uns als Betrieb wird es erspart bleiben. Das hat verschiedene Gründe, die will ich jetzt hier nicht ausdehnen. Ich sehe da eigentlich schon eine Chance zu überleben. Aber ob ich meine 30 Beschäftigten behalten kann oder ob es am Ende bloß noch 5 sind, das weiß ich nicht. Und das ist für die Familien ja auch wieder eine Katastrophe und für uns alle, die wir wie eine Familie zusammenarbeiten. Und deswegen müssen dringend so schnell wie möglich endlich Klarheit geschaffen werden, was kommt, womit kann ich rechnen, weil wenn ich das weiß, dann kann ich damit umgehen. Aber diese dauernde Hängepartien und nur erklären, was da alles kommt und das mit schönen Worten tun, das funktioniert nicht. Wir brauchen einfach die Fakten und da muss die Bundesregierung so schnell wie möglich endlich mal zu Potte kommen.
Herr Kollmorgen, ist das auch eine Frage von, wie viel Geduld kann man eigentlich aufbringen in solchen Krisensituationen?
Ja, sicherlich. Ich würde gerne eine Sache noch vorausschicken, die mir wichtig scheint.
Gerne.
Das haben eigentlich alle jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, aber ich glaube, es ist hilfreich, das nochmal zu unterstreichen. Also so, wie es sich jetzt anlässt, also ich bin jedenfalls davon überzeugt, sind wir gerade dabei, in eine Gesellschaft überzugehen. Und ich meine jetzt nicht nur die bundesrepublikanische, sondern ich rede tatsächlich von der globalen Ebene, in eine Gesellschaft überzugehen, wo die Stabilitätserwartungen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg, jedenfalls in Europa, in weiten Teilen Europas, nicht nur ausgeprägt haben, sondern mit guten Gründen auch an ihnen festhalten konnten, dass diese Stabilitätserwartungen gerade dabei sind, sich, ich spitze es zu, in Luft aufzulösen. Denn tatsächlich reden wir ja auch nicht nur vom Krieg in der Ukraine, das wissen wir ja auch alle, sondern ja auch von den sozial-ökologischen Herausforderungen. Und jetzt können wir noch die Gaskrise, Energiekrise und so weiter dazusetzen. Von der Migration will ich gar nicht anfangen. Also es sind eine ganze Reihe von Schauplätzen, die uns aus einer Beobachterperspektive, einer wissenschaftlichen Beobachterperspektive doch nahelegen, dass wir jetzt in eine Epoche übergehen, die von einer größeren Unsicherheit, Instabilität geprägt sein wird. Und die spannende Frage, die ich mir da stelle, auch aus einer politischen Perspektive, einer gesellschaftspolitischen Perspektive, ist, wie wir damit jetzt umgehen, mittel- und längerfristig. Also das heißt, ich würde mir gerne wünschen, ich bin bei Herrn Ermer, wir brauchen selbstverständlich eine relativ rasche und konsequente und auch konsistente Politik, die darauf antwortet. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass wir aufpassen sollten, die Politik nicht zu überfordern. Also auch wenn das eine abgegriffene Formulierung ist, aber natürlich fährt sie gerade auf Sicht. Da sind die Bedingungen eben, wie sie sind. Und ich würde mir eben parallel wünschen, dass wir uns alle klar machen, dass viele dieser Erwartungsmuster, die wir ausgebildet haben, also wir können darauf vertrauen, dass es im nächsten Jahr ähnlich ist, wie es im letzten Jahr war, dass es eine stabile Wachstumsentwicklung gibt und so weiter. Das wird offenkundig in den nächsten Jahren, ich rechne auch längerfristig damit, dass sich das nicht grundsätzlich ändern wird, das wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Und da tun wir gut daran, wenn wir uns als Menschen, als Gesellschaft insgesamt beginnen, soweit es überhaupt geht, darauf einzustellen und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, nicht Erwartungen hegen, auch an die Politik, also auch an uns, aber insbesondere auch an die Politik, die sie nicht mehr erfüllen kann, weil zu den Erwartungen, die wir so generell im Kopf haben, löst das jetzt mal und morgen ist es vorbei und es ist dann wieder so schön wie gestern. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Und ich sage das genau deswegen, ich hatte es vorhin angedeutet, weil ich glaube, dass wenn wir da die Erwartungen zu hoch schrauben, die dann enttäuscht werden müssen, da wären wir im Übrigen gleich bei dem, was Herr Ermer auch angesprochen hat, also Stichwort deutsche Einheit, wohl ja auch Erwartungen systematisch enttäuscht wurden. Das ist etwas, was für die Gestaltung unserer Gesellschaft, die Lösung der Probleme eher kontraproduktiv ist.
Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen. Ich greife jetzt mal den Punkt, der ja auch mal zusammengefasst wurde unter dem Begriff Vollkasko-Mentalität. Also der Staat unterstützt gerade und hilft. Und wir haben das Schlagwort von Olaf Scholz, you never walk alone. Also man ist an der Seite der Menschen. Herr Stockhausen, wenn wir dieses Szenario, was Herr Kollmorgen gerade aufgemacht hat, mit der ökonomischen Brille betrachten, müssen wir da einiges gerade rücken und uns auf andere Zeiten einstellen?
Also ich glaube, wir stehen vor großen Herausforderungen, jetzt nicht nur durch die aktuellen Krisen. Wir haben auch vor der Brust noch den demografischen Wandel. Wenn es um die Stabilität unserer Rentenversicherung geht beispielsweise, ist es jetzt auch eigentlich Zeit oder die späteste Zeit zu handeln und dann neue Weichenstellungen in die Richtung zu gehen. Die FDP hat ja da auch was mit der Aktienrente vorgeschlagen, um den privaten Teil zu stärken in der Vorsorge. Ist auch für alle nicht möglich und sicherlich auch kein günstiger Zeitpunkt jetzt, um über diese Fragen noch neben den existenziellen anderen, über die wir sprechen, tatsächlich ins tiefe Gespräch zu kommen. Aber es wird notwendig sein. Auf der anderen Seite bin ich kein Zukunftspessimist und ich glaube, wir sind jetzt gerade dabei, harte Anpassungen vornehmen zu müssen, die wir uns eigentlich auch mit Blick auf die CO2-Bepreisung, die jetzt erst mal ausgesetzt wird im nächsten Jahr, dann aber ja sozialverträglich
die Erhöhung,
auch auf uns.
Die Erhöhung wird ausgesetzt.
Genau, das wird jetzt nicht kommen, um nicht noch weiter zu belasten, aber wir sind ja sowieso auf einem Pfad und den haben wir ja mit Absicht sozialverträglich gemacht und das passiert jetzt schneller. Die nächsten 3-4 Jahre, glaube ich, wären große Herausforderungen, aber vielleicht wird aus dieser Krise ja auch eine Chance erwachsen, dass wir beispielsweise die ja, klimaneutrale Umwandlung unserer Wirtschaft auch an der Stelle ein bisschen beschleunigen, aber zu den hohen Kosten, die wir eigentlich vermeiden wollten. Das, um zu unserem Thema zurückzukommen, setzt natürlich alle Schichten unter Druck und vor allen Dingen die mit geringen Einkommen. Und da ist die Frage, und das ist dann auch Handwerk der Politik, wie gut kann sie zielgerichtet entlasten an der Stelle? Ich würde nämlich auch warnen davor, dass wir jetzt unseren Sozialstaat, der bereits sehr groß ist, auch noch an vielen Stellen so weit ausdehnen, dass das in Zukunft auch ein finanzielles Problem wird, angesichts dessen, was ich gerade auch zu den Herausforderungen der Rentenversicherung gesagt habe in der Zukunft. Mhm.
Frau Krause, mit dem Blick der Sozialwissenschaftlerin auf die Herausforderungen, in denen wir uns befinden, die da vor uns stehen, wie schafft man da diesen positiven Blick? Herr Stockhausen hat es auch gerade gesagt, er ist eher Optimist, wenn er da in die Zukunft guckt. Wie schafft man das, ja, durch die gesamte Gesellschaft zu tragen, bei den existenziellen Nöten wiederum, die Herr Ammer uns geschildert hat?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das weiterhin tun, aber dass wir auch aufpassen müssen, dass das nicht realitätsfern wirkt. Ne? Also das ist zum Beispiel was, was man merkt, dass so Appelle an den Zusammenhalt nicht, also die verpuffen dann, wenn die Menschen den nicht spüren, den Zusammenhalt. Und wir haben eben eine Situation, wo die Menschen ihn nicht unbedingt spüren. Also in Deutschland sagen in unseren Befragungen ungefähr 50%, dass die deutsche Gesellschaft gespalten ist. Vielleicht Nebenbemerkungen, in Polen und in Frankreich sind das 70%. Also da stehen wir international fast noch gut da.
Aber das ist die Annahme, dass man annimmt, dass die Gesellschaft gespalten ist.
Genau.
Aber entspricht vielleicht nicht unbedingt.
Das entspricht eben der eigenen persönlichen Wahrnehmung. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch gefragt, ob die Menschen glauben, dass diese Krise jetzt zu mehr Zusammenhalt führen könnte. Und das bejahen nur 32%. Aber ich möchte da nochmal 2 Punkte reinbringen, die zu Ihrer Frage passen und zu dem, was eben auch gerade gesagt wurde in Bezug auf die Erwartung an die Politik. Wir schauen bei More in Common auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, indem wir sagen, wir brauchen eigentlich 2 Beziehungsebenen oder 2 Vertrauensebenen, nämlich einmal zwischen den Menschen und dem Gemeinwesen, also den Menschen und der Demokratie, aber auch unter den Menschen. Und ich glaube, das ist so eine Ebene, die wir vielleicht auch noch besprechen sollten, weil wir sind ja nicht nur Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat, sondern wir sind ja auch Mitmenschen der Menschen um uns herum. Also wir sehen eigentlich auch da eine Vertrauenskrise. Ungefähr 60% unserer Befragten sagen, dass sie die Menschen eher als egoistisch empfinden, sozusagen in dieser Situation, dass sich eher nur jeder so um sich selbst kümmert. Und weil sie nach Positivem gefragt haben, ich glaube, dass es auf beiden Vertrauensebenen eben Dinge gibt, die man tun kann. Aber vor allen Dingen in diesem Zwischenmenschlichen gibt es natürlich für jeden und jede Einzelne von uns durchaus Handlungsansätze.
Zum Beispiel?
Naja, ich glaube, es ist genau das, was wir am Anfang der Corona-Pandemie damals alle toll fanden, dass da Zettel aufgehängt wurden, ne, dass Nachbarschaftshilfe angeboten wurde, dass man so ein bisschen um die Menschen um sich herum geschaut hat und nicht nur nach sich selber. Und das passiert sicherlich im Kleinen und wir haben sicherlich alle positive oder negative Anekdoten, aber ich glaube, dass wir auch da alle wachsam sein sollten in den nächsten Monaten. Ist mein eigenes Verhalten gerade eins, das anderen Menschen eher so Vertrauen und vielleicht Zuversicht gibt in dieser Situation, dass wir da gemeinsam gut durchkommen? Oder ist das eher etwas, was die Leute, sag ich mal, noch betrübter macht? Wir haben im Mai mal gefragt, was die Menschen sich eigentlich für das Land Deutschland wünschen. Und da gab es diverse Wünsche, mehr Bürgerbeteiligung. Aber an oberster Stelle war mehr Hilfsbereitschaft. 65% haben gesagt, sie wünschen sich mehr Hilfsbereitschaft in Deutschland.
Herr Ammer, mit mehr Hilfsbereitschaft in Deutschland, wäre Ihnen da geholfen?
Naja, natürlich ist das absolut wünschenswert und so wichtig. Und ich meine, gerade wir als Handwerksbetriebe sind da ja eigentlich ein positives Beispiel, wie viel wird geholfen oder ja, in Ort, wo es noch der soziale Zusammenhang wird, gerade durchs Handwerk ja gestärkt. Also unser Betrieb, wir geben auch sehr viel den Tafeln, was zum Beispiel auch ein extremes Auswuchs annimmt. So viel kann man eigentlich gar nicht übrig haben wollen, wie man da übrig haben müsste. Aber das sind alles Sachen, die sind, glaube ich, selbstverständlich. Und vor allen Dingen, jeder, wie jetzt gerade gesagt wurde, muss selber bei sich anfangen. Wenn man selber nicht anfängt, anderen helfen zu wollen, ich glaube, dann kann man die Solidarität von anderen nicht erwarten. Aber ich denke, das wird hoffentlich bleiben, wenn es noch dazu kommt, dass sich alle gegenseitig die Körper einschlagen, um Gottes Willen. Das wollen wir nicht, um Himmels Willen nicht erwarten. Aber ich glaube, da sind wir gerade im Handwerk ein gutes Beispiel, dass das funktioniert. Bei uns ist der Chef nicht irgendjemand, der nie gesehen wird, sondern wir arbeiten ja, wie gesagt, zusammen wie so eine Familie in einem Betrieb. Und das hilft. Und dann merkt man auch, wo sind große Probleme, wo kann ich unterstützen. Ich habe auch schon Kredite gegeben an meine Beschäftigten, natürlich auch ohne, dass die mal über einen Autounfall kommen oder sowas. Ich denke, das passiert in jedem Betrieb. Aber die Gesamtgesellschaft, diese Appelle, seid mal nett zueinander. Es liegt doch am Ende an jedem Einzelnen. Und das muss vielleicht jeder wieder begreifen, dass man selber genauso gut zu anderen sein muss, wie man das von anderen erwartet. Und wenn wir das schaffen, dann habe ich auch keine Angst hier vor dem Bürgerkrieg oder sowas. Das glaube ich nicht, dass es da zu großen Auswüchsen kommt. Das wäre eine einzige Katastrophe und das wollen wir alle nie hoffen.
Herr Kollmorgen, der Begriff der Solidarität, der wird ja im Moment doch sehr häufig bemüht, vielleicht auch inflationär. Bei uns hat ein Kollege neulich in einem Kommentar formuliert, dass es eigentlich gar nicht um die Solidarität geht, sondern dass man eigentlich jetzt an den Eigennutz appellieren müsste. Also dass man jedem eigentlich klar machen müsste, was verloren geht. Vielleicht auch an Gemeinschaft, wenn das Schwimmbad irgendwie schließt beispielsweise. Was ist denn da ein gutes Rezept? Ist die Solidarität da schon überbeansprucht oder braucht es da irgendwie neue Erzählungen?
Ich dachte ehrlich gesagt, gerade als Sie das thematisierten mit dem Eigennutz, Sie meinten jetzt die Zeit des Duschens oder das Zurücknehmen generell beim Einkaufen, also einfach sparen und an sich denken, was ja vermutlich gleichwohl ein kluger Rat, ohne Frage. Also ich würde mal so anfangen, dass ich darauf verweisen würde, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, die soziale Integration eine ganze Reihe von Komponenten hat. Und Solidarität ist eigentlich nur eine Komponente. Also wir bewegen auch, realisieren auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da könnte jetzt uns der Ökonom auch nochmal helfen, Herr Stockhausen. Dadurch, dass wir in unserer Gesellschaft arbeitsteilig organisiert sind und auf Märkten Produkte tauschen. Also es wird wechselseitige Abhängigkeit hergestellt und dadurch integrieren wir uns auch. Ne? Also weil ich weiß, ich bin von dem anderen abhängig und der das hoffentlich auch weiß, gehen wir aufeinander zu und suchen einen Kompromiss. Wir können uns auch über Gemeinschaft in einer Gruppe zusammenfinden und Zusammenhalt leben, also weil wir den anderen wollen, weil wir ihm auch helfen wollen, unmittelbar, also nennen wir das mal Mildtätigkeit oder gegenseitige Hilfe. Solidarität ist eigentlich etwas, was in unseren Gesellschaften immer auch institutionell vermittelt wird. Und da kommt dann auch der Staat hinein, da kommen Sozialversicherungen zum Tragen. Wir hatten vorhin schon kurz die Rentenversicherung. Und wir brauchen, das ist jedenfalls meine feste Überzeugung, auf all diesen Ebenen, in diesen unterschiedlichen Dimensionen der Unterstützung, der Realisierung sozialer Integration, brauchen wir jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit. Also ich glaube, dessen sind wir alle uns bewusst. Also dass es sowohl auf dieser persönlichen Ebene, Frau Krause hatte das ja gerade angesprochen und auch Herr Ermer, dass wir aufeinander achten sollten, schauen, wo Menschen in Bedrängnis sind. Dass es aber eben insbesondere in so großen, komplexen Gesellschaften wie der unsrigen institutionelle Regeln braucht, wie wir wechselseitig uns einerseits in Notlagen helfen, wie wir aber auch Akzente setzen, um die Zukunft zu gestalten. Und ich will nur noch mal sagen, ich vertraue da eigentlich auch der politischen Elite gehörig, was nicht heißt, dass ich da nicht einen kritischen Blick entfalte und auch nicht alles nachvollziehen kann, was in den letzten Wochen beschlossen wurde. Aber ich glaube, dass wir auch das brauchen. Also wenn wir eben mit überbordenden Erwartungen und denken, dass die das innerhalb von 3 Tagen regeln können, was nicht in 3 Tagen zu regeln ist, kann ein Misstrauen wachsen und das färbt auch ab insgesamt auf Zukunftserwartung und eigene Lösungskapazitäten, also die eigenen Handlungsfähigkeiten. Also ich wünsche mir da einen kritischen Blick, aber natürlich in der Tat auch ein beherztes Handeln dieser politischen Eliten in auch der Umverteilung, die es jetzt ganz einfach braucht. Also ich würde sagen, ganz offensichtlich braucht. Lege aber, das ist mir wirklich ganz wichtig, nochmal großen Wert darauf, dass das eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Und die sollten wir uns auch nicht wechselseitig kleinreden. Man kann da jetzt nirgendwo einen Schalter umlegen und dann wird das alles schön. Also generell nicht, aber es ist offensichtlich eine Aufgabe unter großen Unsicherheitsbedingungen. Und was mich betrifft, ich würde also ungern mit Herrn Habeck oder Herrn Scholz gerade tauschen wollen.
Herr Kollmorgen, Sie haben jetzt Herrn Stockhausen schon angesprochen, auch das, den Begriff Umverteilung genannt. Ich möchte noch kurz einmal für alle, die jetzt vielleicht erst eingeschaltet haben, die Runde vorstellen. Wir diskutieren darüber, wie gelingt Zusammenhalt, wie kommt Deutschland durch diesen Winter, gerade gehört den Soziologen Ratsch Kollmorgen, außerdem in der Runde der Bäckermeister und CDU-Mitglied Roland Ermer, die Sozialwissenschaftlerin Laura Christine Krause und der Ökonom Maximilian Stockhausen. Herr Stockhausen, Sie waren jetzt gerade schon angesprochen.
Ja, ich kann das nur gerne aufnehmen und sagen, der Markt als Ort sozialer Interaktion wird sicherlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, miteinander uns austauschen, auch andere Personen kennenlernen. Aber wie tief das natürlich ist an der Stelle, das möchte ich dahinstellen. Letztendlich hat aber der Tausch natürlich immer Vorteile, ganz klassisch der komparative Kostenvorteil. Meine Nachbarn können vielleicht oder auch in der Welt, wenn man die größere Perspektive annimmt, Dinge günstiger und besser herstellen als ich dasselbe. Das ist dann der Vorteil, den wir alle haben vom Handel. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr das ganz große Thema, die Globalisierung. Das war dann noch unter Trump ein größeres Thema, bevor dann jetzt der Krieg ausgebrochen ist von Russland gegen die Ukraine. Aber ja, das ist sicherlich auch ein Beitrag, den die soziale Marktwirtschaft an der Stelle dort leisten kann, die Interaktion, der Austausch.
Diese Interaktion und der Austausch findet ja im Moment auch viel auch auf der Straße statt. Und da gibt es immer wieder auch Argumente, die jetzt genannt werden oder Forderungen, die gehen in die Richtung, warum können wir jetzt nicht einfach russisches Öl beziehen und das ist nicht unser Krieg, wird da auch gesagt. Dieser Krieg findet in der Ukraine statt. Warum wird nicht Nord Stream 2 geöffnet? Das sind alles ja Forderungen, die wir hören, die wir auch in Social Media lesen. Es gibt sicherlich sehr gute Argumente, die dagegen sprechen. Frau Krause, wie geht man denn mit diesen Argumenten um? Findet die Politik da im Moment die richtigen Antworten darauf? Das ist ja so eine Formulierung, vielleicht auch eine wütende Formulierung. Warum muss ich hier etwas tragen, für das ich eigentlich keine Verantwortung habe? Ich möchte eigentlich nur billige Energie.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich würde da ein bisschen bei Herrn Kollmorgen andocken, dass die Politik durchaus von uns als Gesellschaft oder als Bevölkerung gerade gar nicht so einfache Hausaufgaben bekommt, weil die Stimmung zu diesen Fragen in der Gesellschaft jetzt auch nicht total einförmig ist. Also zum Beispiel auch in der Frage, wer jetzt eigentlich die Schuld an diesen steigenden Preisen trägt, sagen viele unserer Befragten als erste Antwort, das ist Russland. Wir haben aber auch Befragte, die als erste Antwort sagen, daran ist die deutsche Bundesregierung mit ihrer Politik schuld. Ne? Und damit haben wir schon mal direkt so ein Bild, also nochmal die Analogie zu Corona, da war das Virus der gemeinsame Gegner sozusagen am Anfang. Das haben wir hier nicht in der Situation. Und das zieht sich bis in die Frage der Entlastung hinein. Also 47% unserer Befragten sagen, es sollen jetzt die Bedürftigsten entlastet werden. Und 45% sagen, diese Entlastung sollen allen gleichermaßen gewährt werden. Naja, wie löst man das jetzt auf, ne? Sozusagen dieses Bild? Und ich glaube, vorhin kam ja nochmal der Punkt mit den Stabilitätserwartungen. Und ich glaube, das ist schon auch was wir uns klar machen sollten. Wir hatten es die letzten 10 Jahre, zumindest ökonomisch, mit einer sehr stabilen Situation in Deutschland zu tun. In kulturellen Debatten jetzt weniger. Aber wir haben so ein Jahrzehnt der Stabilität hinter uns, wo uns ja zum Beispiel auch die Euro-Krise zumindest im Vergleich viel weniger tangiert hat, sage ich jetzt mal, als viele andere europäische Länder, auch in so Themen wie Jugendarbeitslosigkeit und dergleichen. Im Durchschnitt so, ne? In individuellen Biografien natürlich nochmal ein bisschen anders. Und da haben wir uns natürlich auch dran gewöhnt. Und das ist jetzt einfach eine neue Situation, in die wir da reinkommen, und dass die für Verunsicherung sorgt, finde ich auch völlig selbstverständlich. Es wäre wahrscheinlich merkwürdig, wenn sie nicht für Verunsicherung sorgen würde. Aber genau dieses, ich fand das vorhin ganz schön formuliert, also diesen einen Scheiter hat die Politik nicht. Und sie muss jetzt eben aber auch mit uns als Gesellschaft gemeinsam auch ein bisschen in diese härteren Auseinandersetzung rein. Wen schützen wir denn jetzt? Das sind vielleicht Auseinandersetzungen, die wir als Gesellschaft die letzten Jahre ein bisschen vermeiden konnten, obwohl diese, sag ich mal, Schieflagen in Gerechtigkeitsfragen natürlich schon da waren, aber eben nicht in dieser großen Breite wie jetzt.
Herr Kollmorgen, sind Sie das, der hier die ganze Zeit zustimmt?
Ja, ich habe immer versucht zu nicken, aber das kann man ja nicht sehen im Radio. Deswegen,
wir haben es gehört,
vielleicht. Ist es, gut, ja. Nein, also ich würde das gerne, wenn ich das mit zwei Sätzen noch unterstreichen darf. Also ich bin da sehr bei Frau Krause. Ich würde ihr da vollständig beipflichten. Ich glaube in der Tat, dass wir da jetzt auch eine durchaus offene Debatte brauchen, weil wir in diese neue Epoche, ich bleibe dabei, in diese neue Epoche einsteigen werden. Und die Herausforderung ist natürlich, so wie Frau Krause das gesagt hat, dass wir, und Herr Stockhausen, Herr Ermer, hat das, die beide haben das ja vorhin auch noch betont, also man braucht jetzt diese Entscheidungen. Und das ist vielleicht sogar die allergrößte Herausforderung. Man braucht auf der einen Seite unmittelbare, schnelle Entscheidungen, um eine gewisse Handlungssicherheit mindestens für die nächsten 3-4 Monate zu haben. Und auf der anderen Seite, weil die Lage so ist, wie sie ist, braucht man eigentlich auch eine Grundsatzdebatte. Wem will man jetzt wie helfen? Und aus dieser Dilemmasituation kommen wir nicht vollständig heraus. Also wahrscheinlich würden die meisten sagen, sowas idealtypischerweise löst man auf, indem man es ausdifferenziert und in eine Sequenz bringt. Aber das bedeutet eigentlich schon wieder eine Auflösung der Dilemmasituation. Und die ist ja nun mal da. Also wir haben ja genau die Zeit nicht und können uns jetzt nicht über Monate in vielfältigen Schrittfolgen damit beschäftigen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass, obwohl das mit Sicherheit gerade denen, die besonders betroffen sind, auch besonders schwerfallen wird, dass man etwas Geduld aufbringt. Ich habe das Gefühl, nochmal, dass die Politik gar nicht so schlecht ist, auch wenn wir das im europäischen Vergleich uns anschauen. Wenn wir an das erste und zweite Entlastungspaket denken, da gibt es genug Kritik zu äußern. Das ist völlig richtig. Und auch diese Grundsatzfrage, wie weit soll eigentlich unsere Solidarität reichen mit der Ukraine? Und inwiefern wollen wir uns, wenn wir uns sehr solidarisch verhalten, egal ob das jetzt die Lieferung von Waffen ist oder ob es die Sanktionen sind, inwieweit halten wir uns dann zurück? Also wir sind ja bereits unmittelbar Beteiligte, offensichtlich jetzt nicht in den kriegerischen Handlungen, aber als Akteure, die diesen Konflikt mittragen. Inwiefern haben wir dann auch ein Recht mitzureden, wie weiter verfahren wird? Ja, also auch das ist eine Sache, die lässt sich nicht einfach auflösen. Und da würde ich mir nach wie vor wünschen, dass wir eine breite Diskussion in der Bevölkerung, auch getragen durch die Massenmedien, haben. Und um diesen kleinen Punkt noch zu machen, ich finde es ganz wichtig, dass all diejenigen, die da auch eine grundsätzliche Kritik äußern, dass die auch eine Chance haben, die zu artikulieren, auch auf der Straße. Mhm. Also diesen politischen Protest jetzt zu einem illegitimen zu erklären, weil wir in einer Notlage sind, das ist in einer Demokratie außerordentlich problematisch. Ich würde sagen, man sollte es ausschließen. Dieser Protest, auch ein grundsätzlicher, gehört dazu. Allerdings kann es natürlich dann längerfristig nicht beim Protest bleiben und vor allem sollte er nicht in Formen kippen, wo unsere demokratische, freiheitlich-rechtliche Grundordnung in Frage gestellt wird. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Also ich würde dafür werben, dass wir den ernst nehmen und dass wir ihn als einen Beitrag auch jetzt in dieser Grundsatzdebatte über die Zukunft auch der deutschen Gesellschaft verstehen und ernst nehmen.
Herr Ermer, wie nehmen Sie das denn wahr? Wird dieser Protest, der jetzt auch an diesem Montag in Leipzig stattgefunden hat und es werden noch weitere Protestaktionen folgen, wird der ernst genommen? Werden die Aussagen, ich habe es gesagt, dass man eben sagt, das ist nicht unser Krieg, jetzt geht es um mich, wird das gehört oder wird das zu schnell abgetan? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, bin ich ein bisschen ambivalent dabei. Es ist natürlich so, dass es verständlich ist, dass jemand, dem das Wasser bis zum Hals steht oder noch weiter, dass er dann vielleicht auch in der Wahl seiner Worte und seiner Ausdrücke einfach über das Ziel hinausschießt. Das ist so. Das ist in dem Brief der Handwerkerschaft Halle so gewesen. Das ist bei vielen anderen Aussagen von Handwerkern so, die ja oft auch einen etwas gröberen oder größeren Hammer nehmen, als man eigentlich nehmen sollte. Also verständlich ist das schon. Und ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist, solche Leute sofort mit dem Totschlagargument, ihr seid ja alle AfD-nah oder ihr seid, was weiß ich was, Nazis oder was auch immer, das darf man nicht machen. Man muss diese Ängste wirklich ernst nehmen, weil die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, die kommen ja irgendwo her. Und sich damit auseinanderzusetzen, das gehört, glaube ich, zu einer demokratischen Kultur dazu. Und das sollten wir unbedingt machen, das kann ich nur jedem raten. Gehen Sie doch, wenn man Politiker ist, ist doch das Einfachste, zu den Leuten hingehen, in die Betriebe gehen, mit denen reden und dann kriegt man ein einfaches, ein gutes Bild. Aber da nur drauf zu hauen und zu sagen, ihr seid einfach zu blöde, ihr begreift es nicht, erkläre es euch nochmal, das führt, glaube ich, in die falsche Richtung.
Wenn wir bei den Protesten bleiben, Frau Krause, wir sehen im Moment vor allem Proteste gegen die Politik der Bundesregierung. Was es seit dem Frühjahr nicht mehr gegeben hat, sind eigentlich Proteste gegen Putin, gegen diesen Angriffskrieg. Könnten solche Proteste nicht auch etwas Einendes haben, wenn wir jetzt auch immer in Erwartung, einige erwarten ja einen heißen Herbst, andere sagen, nein, das wird nicht so kommen. Im Moment sind aber Proteste doch eher so negativ konnotiert. Könnte nicht in Protesten auch eine Chance liegen, um wieder bei der Ausgangsfrage zu sein, um eben Geschlossenheit auch zu erreichen?
Also Proteste haben auf jeden Fall einen Moment, sag ich mal, dass sie auch ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen können. Man ist ja in einer großen Gruppe. Das ist auf jeden Fall, wenn man das jetzt psychologisch betrachtet, kann das auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich glaube, für die Frage des Zusammenhalts wäre dann jetzt wichtig, ob Proteste das auch über gesellschaftliche Trennlinien hinweg schaffen. Ne? Also ob man etwas findet, wo die Menschen sich einer Meinung sind, etwas gemeinsam haben, die das vielleicht sonst nicht sind. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, ist diese ganze Frage, ist Russland jetzt der Hauptschuldige? Ja, das sagen sehr viele Menschen in unserem Land, aber da gehen eben auch nicht alle mit. Also wir haben so eine Typologie entwickelt bei More in Common und zum Beispiel die Wütenden sagen das nur zu 35% und sagen zu 65%, die Bundesregierung ist schuld. Ne? Also die wären dann bei so einer Demonstration, wie Sie die gerade beschrieben haben, wahrscheinlich nicht mit dabei. Ich kann mir eher den Weg vorstellen, den auch Herr Emmer vorhin skizziert hat, so wirklich die Frage, was passiert eigentlich lokal bei den Menschen vor Ort? Schaut man da aufeinander? Weil das ist ja wirklich der Nahbereich der Menschen. Und vielleicht müssen wir uns davon auch ab und zu mal die positiven Geschichten erzählen in diesen Zeiten. Ne? Also wir haben immer ein gutes Talent, das Negative zu sehen. Wir besprechen auch gern das Negative. Und ich will jetzt hier gar nicht in Zuckerguss über alles gießen. So meine ich das nicht. Aber ab und zu sich auch mal die positiven Beispiele zu erzählen, das hat ja auch eine Wirkung. Ne? Also ich meine, wenn man Twitter aufmacht, hat man immer das Gefühl, da draußen ist alles schlecht und alle können ihren Job nicht und durchdenken nichts. Und deswegen mache ich diese App sehr viel zu in letzter Zeit. Genau, und ich glaube, so funktioniert das aber auch im Zwischenmenschlichen, dass man sich vielleicht auch mal die positiven Beispiele erzählt oder sie eben auch versucht, selbst zu schaffen, wie Herr Emmer auch gesagt hat.
Na, und was Sie ja auch sagen, ist, dass man Zusammenhalt auch nicht predigen kann, sondern Menschen müssen ihn erleben. Und da würde ich gerne mal in die Runde fragen, wie kann man das denn ganz konkret machen in dieser aktuellen Situation? Herr Stockhausen, vielleicht fange ich mal bei Ihnen an. Wenn wir auf das Thema Stromsparen schauen oder Energiesparen als gemeinsame Aktion, ist das was oder auch durch Anreize, ist das was auch so Zusammenhalt schaffen kann?
Das ist eine schwierige Frage, weil das Sparen ja doch eigentlich im individuellen Raum stattfindet, zu Hause. Und das gemeinsame Licht ausschalten ab einer gewissen Uhrzeit, wenn
man da kriegt man dann nur selbst da so mit.
Genau, daher ist das vielleicht schwierig. Aber was natürlich Symbole sind, die Politik ja auch ganz bewusst gesetzt hat, neben der Ansprache von Herrn Bundeskanzler Scholz, you never walk alone, also wir lassen niemanden zurück. Das sind ja auch diese Ruckreden, um eben ein Gefühl zu erzeugen in der Bevölkerung. Wir sind nicht komplett machtlos und niemand von euch wird fallen gelassen und wir helfen euch, sind dann solche Dinge wie wir beleuchten unsere, weiß nicht, Berliner Dom hier nicht oder und sparen da Energie oder sagen, Werbeplakate sollen nachts nicht mehr beleuchtet werden, um hier zu sparen, damit wir das alle irgendwie im Kleinen schaffen und wenn jeder bei sich anfängt, dann kriegen wir das hin. Aber die Herausforderungen sind groß. Ich meine, die Substituierbarkeit von russischem Gas, das ist immer ein Drittel letztendlich ausmacht, die ist sehr, sehr überschaubar und letztendlich, ja, müssen wir wirklich sparen, nur es ist schwierig, damit anzufangen. Und um nochmal den Punkt, das Vertrauen in die Bundesregierung aufzunehmen an der Stelle, wenn ich darf. Mhm. Man sieht ja auch über die letzten Jahre einen schwanken. Also es gibt immer wieder so die Phasen, da ist es nicht ganz klar, so wie jetzt, da steigt die Unzufriedenheit, dann setzt sich das, es gibt Hilfen, die auch bei den Leuten ankommen. Ich meine, dass die Energiepreispauschale, die kommt jetzt im September bei den Erwerbstätigen erst an, das da braucht ja manchmal auch einfach ein bisschen Zeit. Und wir sind noch nicht in so einer Situation, wenn man auch in die Geschichte zurückblickt, dass jetzt die Unzufriedenheit schon besonders groß wäre. Beispielsweise Anfang der 2000er Jahre habe ich rausgesucht in Vorbereitung zu der Sendung, war auch die Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland viel, viel schlechter. Da haben fast 70% Anfang 2000 bei hoher Arbeitslosigkeit gesagt, dass das alles schlecht liefe. Und da sind wir noch lange nicht. Jetzt war zuletzt im Mai wurde gefragt von Forschungsgruppe Wahlen, das Politbarometer, da waren das gerade mal 30%, aber mit ansteigender Tendenz, die wirtschaftliche Lage in Deutschland als schlecht beurteilen.
Ich gebe zum Ende der Sendung die Frage nach gemeinschaftssinnstiftenden Maßnahmen nochmal in die Runde. Herr Ermer, es gibt auch Bäckereien in Hannover zum Beispiel, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam eben werben. Ist das was, was Sie sich auch vorstellen können oder kommen Ihnen ganz andere Ideen in den Sinn?
Nein, nein, natürlich ist das was wir auch machen. Wir haben auch die Politiker zu uns eingeladen in die Betriebe. Viele sind da schon gekommen und ich hoffe, dass das weitergeht, weil nur so können wir ja auch tatsächlich die Dramatik klar machen. Es geht ja nicht darum, dass man immer jammert, aber gerade der gesellschaftliche Zusammenhalt, der wird natürlich unglaublich in Frage gestellt, wenn Betriebe tatsächlich schließen müssen und die Leute auf der Straße landen. Das ist, glaube ich, das, was wir um Himmels Willen vermeiden müssen. Und ich will da niemandem zu nahe treten, aber jeder, der ja eine feste Anstellung hat, irgendwo in verschiedenen Bereichen sein Geld bekommt, der wird sich natürlich weniger Gedanken machen als jemand, der in einem produzierenden Betrieb ist, der vielleicht vor einem Ende steht. Und das sind Sachen, die ich glaube, die wir in der Gesellschaft wieder begreifen müssen. Ohne die wertschöpfende Arbeit wird es trübe werden in diesem Land. Und das ist auch was man kommunizieren kann und muss und dafür Verständnis erwarten kann und auch darf und ja auch bekommt. Und ich glaube, wenn wir da alle in diese Richtung zusammenarbeiten, dann wird das auch weitergehen. Es ist ja nicht so, dass wir hier kurz vorm Weltuntergang stehen. Das sehe ich nicht. Aber die Betriebe, die es betrifft, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen können, die haben halt das Gefühl, sie werden alleine gelassen. Und da sollte man wirklich so schnell wie möglich etwas dafür tun, dass dieser Spruch, you'll never walk alone, nicht nur ein Spruch ist, sondern da muss einfach viel mehr passieren.
Herr Kollmorgen, Frau Krause, wir haben noch 2 Minütchen für Ihre Ideen. Herr Kollmorgen, vielleicht fangen Sie kurz an.
Ja, also mal abgesehen davon mit der Wertschöpfung, das ist ein heikles Thema, aber das will ich jetzt nicht aufgreifen. Da warne ich immer ein bisschen vor kurzschlüssigen Verständnisweisen, aber sei es drum, ich will vielleicht 2 kleine Punkte noch erwähnen. Das eine ist, ich glaube nicht, dass der Begriff der Geschlossenheit besonders sinnvoll ist, weil der suggeriert, dass man wie ein Mann oder auch gerne eine Frau handeln kann. Aber das kann eine komplexe Gesellschaft, wie wir eine sind und die so hoch sozial differenziert ist mit diesen ganz unterschiedlichen Lebenslagen, Generationen und Kulturen, das kann sie nicht werden. Wir können keine geschlossene Gesellschaft sein. Das könnte bestenfalls eine totalitäre sein, die dann geschlossen ist. Und selbst die sind es nicht. Also ich würde dann lieber tatsächlich von Zusammenhalt oder sozialer Integration sprechen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt sind einige Sachen schon genannt worden. Ich bin ganz sicher, dass es über das reine Vermitteln von Werten und Appellen ganz sicher nicht geht. Das haben, glaube ich, jetzt alle und völlig zu Recht festgestellt. Mir scheint, dass wir 2 Dinge da brauchen. Erstens auf der konkreten lokalen Ebene das gemeinsame Handeln, das wechselseitige Erleben, dass man sich unterstützt, das machen wir. An einigen Stellen würde ich sagen, zu wenig. Und das Zweite, auf der Ebene der Solidarität in der Gesamtgesellschaft, müssen jedenfalls die allermeisten erkennen und erfahren können, dass sie alle betroffen sind und dass ihnen auch in gleicher, vergleichbarer Weise geholfen wird und nicht Einzelne herausragen, also Stichwort Übergewinnsteuer und so weiter, die jetzt in dieser Situation noch einen Reibach machen oder besonders bevorteilt sind. Also die Solidargemeinschaft heißt eben, dass alle etwas einspeisen. Das kann nicht ganz gleichartig sein. Dafür ist unsere Gesellschaft eben zu differenziert. Aber wir müssen das Gefühl haben, dass nicht die einen systematisch benachteiligt und die anderen bevorteilt werden. Und das muss die Politik leisten, aber auch wir als Bürgerinnen und Bürger.
Und Frau Krause, dann haben Sie das Schlusswort.
Ja, ich kann mich da gut anschließen. Ich glaube, das wäre auch was ich mir wünschen würde, dass gerade den Menschen in unserem Land, denen es besser geht, dass sie sich vielleicht auch klar machen, dass bei ihnen noch mehr Knautschzone da ist, um vielleicht auch zurückzustecken als bei anderen. hoffnungsvoll stimmt mich da, dass 61% unserer Befragten sagen, dass diese Preiskrise ihnen schon klar macht, wie die Lebensbedingungen und Probleme anderer Menschen in unserer Gesellschaft sind. Und da kehre ich zurück zu unserem Boxer von Anfang an. Ne? Wenn wir die Gesellschaft sind in der dritten Runde, wer ist unser Trainer, der in der Ecke vom Boxring steht und uns ab und zu anfeuert? Das kann nicht nur die Politik sein, das sollten wir auch gegenseitig sein.
Wie gelingt Zusammenhalt? Das haben wir besprochen mit dem Ökonomen Maximilian Stockhausen vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der Sozialwissenschaftlerin Laura Christine Krause, dem Soziologen Ratsch Kollmorgen und dem Bäckermeister Roland Ermer. Vielen Dank an Sie alle. Danke auch da draußen fürs Zuhören und Mitdenken. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.